Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, die innerkirchlichen und theologischen Diskussionen der Gegenwart bewegen sich leider meistens außerhalb dessen, was uns wirklich dient. Da wird die Frage gestellt, auf welchem Wege es zu erreichen sei, auch die anderen Religionen als legitime Äußerungen der Wahrheit und als Heilswege zu betrachten. Da diskutiert man darüber, wie man es fertigbringen könne, doch endlich den priesterlichen Zölibat abzuschaffen. Wann endlich werden Frauen zu Priestern geweiht? Wie können wir zu einer neuen Bewertung bestimmter Formen der Sexualität, bisher als Unzucht oder geradezu als widernatürliche Abirrung betrachtet, gelangen? Und so weiter und so fort. Allen diesen Diskussionen, liebe Gläubige, ist gemeinsam, dass sie aus der Mitte unseres Glaubens herausführen, weg von den bisherigen Wertungen. Sie sind sozusagen von der Zentrifugalkraft, von jener Schleuderkraft erfasst, die alles aus der Mitte, aus dem Zentrum herausreißt. Das Zentrum aber ist Gott, ist seine Wahrheit und ist seine Ordnung. Aus dem Zentrum fliehen heißt letztlich von Gott fliehen. Und umso wichtiger ist es für die, die sich wirklich zum christlichen, katholischen Glauben bekennen, das nicht nur äußerlich zu tun, sondern auch innerlich den Weg zu der eigentlichen Mitte anzustreben. Das heißt, die Wahrheit und die Ordnung Gottes zuallererst einmal so zu nehmen, wie sie wirklich ist, ohne an all dem ständig herumzudeuteln. Und dann aber auch in der Mitte noch in die Tiefe gehen. Wir glauben es gar nicht, wie viel an Schätzen und an Kostbarkeiten für uns dort bereitsteht. Was uns in einer Weise erleuchten und unser Herz zu Gott hin bewegen könnte, wie wir es, liebe Gläubige, gar nicht erahnen. Heute begehen wir wieder den Herz-Mariens-Samstag. Und zugleich der geschmückte Altar auf der Seite zeigt es uns, beginnt der Monat des heiligen Josef. Maria und Josef. Bedauerlicherweise, liebe Gläubige, werden in der heutigen Theologie auch in Bezug auf diese zwei Personen meistens Fragen besprochen, die aus der Mitte wegführen. Also etwa diejenige, ob wir nicht doch uns endlich durchringen sollten, den heiligen Josef auch als den biologischen Vater Jesu Christi zu betrachten. Noch gestern hat mir jemand wohlmeinend wohl einen Artikel eines berühmten gegenwärtigen Jesuitenpaters zugeschickt, der auf einer ganzen Reihe von Seiten versucht darzulegen, dass die Jungfräulichkeit Mariens nicht naturwissenschaftlich, nicht biologisch zu interpretieren sei. Also auf gut Deutsch, Josef ist der Vater Jesu. Dadurch aber bleibt man ganz an der Oberfläche. Und man hat dann auch gar nicht die rechten Voraussetzungen, das Wundervolle durch die Gnade und durch die Gegenwart Gottes geweihte Beisammensein der allerseligsten Jungfrau Maria mit dem heiligen Josef zu bedenken und zu erfassen. Und genau das wollen wir heute tun. Die Überlegungen stehen unter der Überschrift Maria und Josef. Und zwar geleitet von dem zugegebenermaßen wenigen, was uns in der Heiligen Schrift dazu gesagt ist und was sich dann auch aus den Zusammenhängen unseres Glaubens wie eine Selbstverständlichkeit ergibt. Liebe Gläubige, diese Kenntnisse aus der biblischen Offenbarung und aus der kirchlichen Verkündigung sind vor allem die folgenden. Maria und Josef waren zuerst verlobt und in diese Zeit fällt die wunderbare, vom Heiligen Geist gewirkte Empfängnis des Gottessohnes, wobei die allerseligste Jungfrau Maria Jungfrau bleibt. In unserer Liturgie, bedauerlicherweise in der neuen Liturgie, sehr viel seltener, wird ständig gesagt, Maria semper virgo, Maria die immerwährende Jungfrau. Dann muss recht bald die Eheschließung stattgefunden haben. Wir erfahren von der gemeinsamen Reise nach Bethlehem, wo Jesus geboren wird und von Josef den Namen erhält, das heißt in diesem Augenblick tatsächlich ein angenommener Sohn des Josef und damit ein Nachfahre des König David geworden ist. Also aus dem Spross des königlichen Geschlechtes. Wir lesen von der Flucht nach Ägypten, der Rückkehr nach Nazareth und dort dann wird das Familienleben gedauert haben bis zum Tod des heiligen Josef. Nach der Tradition fand dieses Sterben des Nährvaters Jesu vor dessen öffentlichen Auftreten statt. Er wird ja auch nie mehr in der Heiligen Schrift dann erwähnt. Und es muss sich um ein Sterben in der Gegenwart Jesu und Mariens gehandelt haben. Für uns, liebe Gläubige, ist nun zuerst das Folgende wichtig. Die Verbindung Mariens mit Josef ist eine wahre und wirkliche Ehe. Nicht eine Scheinehe, nicht etwas, das man eben so nennt, weil man dafür keinen anderen Namen hat. Und das ist insofern von großer Bedeutung, als eben wirklich durch Maria und Josef dieser Stand, in dem nun einmal ein ganz großer Teil der Christen lebt, besonders geheiligt worden ist. Wäre das keine echte Ehe, dann hätte diese besondere Heiligung durch den Heiligsten aller Menschen und den heiligen Josef als einen der Größten am Throne Gottes eben nicht stattgefunden. So nun aber können die christlichen Eheleute hinaufblicken zu diesem wunderbaren Vorbild. Es ist aber zugleich auch eine sogenannte Josefs-Ehe. Das heißt, eine Ehe, die im leiblich-geschlechtlichen Sinne niemals vollzogen wurde. Eine solche Josefs-Ehe wurde von der katholischen Kirche niemals direkt empfohlen. Sie wurde aber auch nicht als Möglichkeit ausgeschlossen. Demnach sind wohl Maria und Josef in dieser Hinsicht von den meisten Verheirateten nicht unmittelbar nachzuahmen. Aber in einer anderen Weise hat diese Tatsache, dass die Ehe der Gottesmutter und des Nährvaters Jesu eine Josefs-Ehe ist, eine hohe Bedeutung für jedes Ehepaar. Es wirft nämlich ein helles Licht auf die Bedeutung, die die geschlechtliche Enthaltsamkeit auch in der Ehe hat. Ja, selbst unter Katholiken ist in der Gegenwart es inzwischen sehr verbreitet, dass man wie in der Welt die Sexualität sozusagen als einen Wert an sich betrachtet, auf den unter keinen Umständen zu verzichten sei, wenn nicht etwas ganz Wichtiges gegeben wäre. Und insbesondere derjenige, der verheiratet ist, hat gleichsam ein Recht, diese Geschlechtlichkeit dann auch immer zu vollziehen. Aber, liebe Gläubige, in der Schrift und insbesondere beim heiligen Apostel Paulus ist ein anderer Weg gewiesen. Es wird betont, wie hoch und wie heilig diese Vereinigung der Eheleute in den ganzen Gedanken Gottes ist, dass es aber auch segensreich für sie genannt werden muss, sich zu enthalten. Gerade dadurch, durch die Zeiten, wo sich die Einzelnen voneinander zurückziehen, findet dann oft eine Vertiefung des geistigen Zusammenwachsens statt. Eheleute also, die in dieser Form auch die Enthaltsamkeit üben, das ganz bewusst und aus religiösen Gründen tun, die sind oft in einer ganz besonders gesegneten Weise miteinander in ihrer Ehe verbunden. Dafür hat der vom Zeitgeist infizierte Mensch meistens nicht das geringste Verständnis. Aber ein Blick auf das Zusammenleben der allerseligsten Jungfrau Maria mit dem heiligen Josef müsste uns doch dieses strahlende Bild vor Augen stellen. Welche Tiefe der seelischen, der herzlichen Verbindung zwischen der ganz reinen Jungfrau und dem edlen und reinen, den Gott zu ihrem Begleiter und Beschützer gewählt hat. Somit ist die Verbindung der Gottesmutter mit dem heiligen Josef eine wahrhaft vorbildliche Ehe. Es hat zwischen den beiden ohne Zweifel eine besonders tiefe Liebe bestanden. Und die war gewiss von Anfang an über eine nur oberflächlich gefühlvolle Verliebtheit und Schwärmerei, die man ja so oft mit Liebe verwechselt, erhaben. Und dennoch müssen wir annehmen, dass es eine wirklich tiefe und starke Zuneigung war. Das bedeutet, Maria hat Josef nicht nur in einem allgemeinen Sinne geliebt, so wie wir eben jeden Menschen lieben sollen, sondern ganz persönlich. Und überlegen wir uns, welche Auszeichnung es für einen Mann bedeutet, von dieser reinsten, von dieser heiligsten, in einer so einzigartigen Weise geliebt zu sein. Welch ein Privileg für den heiligen Josef. Und er schaut in dieser Verbindung ganz ehrfürchtig auf Maria. Er weiß sich ohne Zweifel als der Geringere gegenüber dieser so hoch Begnadeten. Und er weiß trotzdem, dass er nach Gottes Ordnung in gewisser Weise über sie gestellt ist, nämlich als Haupt in der Ehe und als Haupt der heiligen Familie. Daher hat sich Maria ihm auch untergeordnet. Ja, sogar der menschgewordene Gottessohn ordnet sich ihm unter. Das Leben der allerseligsten Jungfrau Maria mit dem heiligen Josef muss eine ganz wundervolle innere und auch äußere Gemeinschaft gewesen sein. Indem sie miteinander arbeiteten, jeder in seinem Bereich, aber doch immer im Herzen tief verbunden, so wie auch ein Ehemann in unserer Zeit, der eine starke Bindung an seine Frau und an seine Kinder hat, sie doch immer im Herzen bewahrt, im heiligen Josef und bei der Gottesmutter muss es noch viel tiefer der Fall gewesen sein. Auch im Gebet miteinander, ja gerade da wuchsen sie einzigartig zusammen. Und sie erbauten sich gegenseitig auf. Josef, so können wir es uns vorstellen, blickt im Gebet auf Maria und erkennt dieses über alles sonstige menschliche, erhobene und begnadete Beten. Und Maria ihrerseits freut sich, mit dem heiligen Josef beten zu können. Sie freut sich an seiner so tiefen Verbundenheit mit Gott. Und beide blicken in ihrem Gebet auf das Kind, das Gott ihnen geschenkt hat. Auf Jesus, der bereits als Kind der Beter schlechthin ist und alles rein menschliche Beten weit hinter sich bzw. weit unter sich lässt. Bedenken wir auch noch das Ende der irdischen Verbindung Mariens mit Josef. Die Tradition sagt uns, dass Josef in Gegenwart Jesu und der Gottesmutter verstorben ist. Deshalb ja verehren wir ihn auch als Patron der Sterbenden, weil wir allen anderen Menschen und uns selbst wünschen, in der Gegenwart Jesu und der Gottesmutter einmal aus dieser Welt zu scheiden. Was bleibt dann, nachdem die körperlich-leibliche Einheit der Seele zerrissen ist, die Seele diese Welt verlässt, von der Ehe? Bei der Eheschließung geloben sich die Eheleute Treue, bis dass der Tod sie scheidet. Und ich weiß, dass es für manche verwitweten Menschen ein echtes Problem darstellt. Dieses, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ist man denn dann, wenn man hier auf Erden eine glückliche und tiefe Ehe geführt hat, plötzlich im Tod gar nicht mehr miteinander verbunden, ist dann etwa alles vorbei? Und wenn man einmal in den Himmel eintritt, ist es dann nicht mehr dieses Mannes Frau und dieser Frau Ehemann? Es scheint doch auf dem Wort, bis dass der Tod euch scheidet, eine gewisse Traurigkeit zu liegen. Aber liebe Gläubige, im Himmel, gerade dort, gibt es ja keine Scheidung mehr, sondern alle sind auf das Tiefste und Innigste in Gott vereint. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Verbundenheit zwischen solchen, die auf Erden durch das Sakrament der Ehe geeint waren, eine besondere und herausragende sein wird. Je schöner, je kostbarer die Ehe in den Augen Gottes war, desto herrlicher wird die Vollendung auch dieser Ehe im Himmel sein. Eine weitaus herrlichere Gemeinschaft, als sie auf Erden jemals möglich ist. In dem Augenblick nämlich, wo der Mensch als Erlöster stirbt, geht er sozusagen in die Urehe ein, in die Verbindung Jesu Christi mit seiner Kirche, von der heilige Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, dass sie das Vorbild jeder menschlichen Verbindung im sakramentalen Sinne ist. Und so sind auch Maria und Josef jetzt im Himmel vor Gott wieder wunderbar verbunden. Und sicher mehr verbunden als nur in dem allgemeinen Sinne, wie es alle Geretteten untereinander sind. Sie haben eine ganz besondere Freude, wieder beisammen zu sein, die so viele Jahre des Lebens hier auf Erden geteilt und sich so liebevoll um den menschgewordenen Sohn Gottes gekümmert haben. In der Anbetung, im Lobpreis Gottes schlagen ihre Herzen und ihre Seelen in alle Ewigkeit zusammen. Und auch solange diese Weltzeit andauert, werden Maria und Josef weiterhin sorgen für Christus. Nicht für den zur Rechten des Vaters sitzenden, verklärten Christus. Der braucht keine Sorge mehr. Aber für den Christus hier auf Erden, nämlich für seinen mystischen Leib, die heilige Kirche, die sich in solchen entsetzlichen Gefahren befindet. Da wirken Maria und Josef wieder so zusammen, wie sie es einst auf Erden getan haben, als Herodes dem Gottessohn nachstellte, um ihn als Gehilfe des Satans zu vernichten. Die Verbundenheit der Gottesmutter mit ihrem reinen Bräutigam wird in alle Ewigkeit fortbestehen. Ja, wir sehen, dass wir über so eine im Grunde schlichte und in der Glaubenslehre beiläufig erwähnte Tatsache wie das Zusammenleben der Gottesmutter mit dem heiligen Josef lange, lange nachdenken, betrachten und auch beten können. Besonders die Eheleute, aber auch alle anderen. Da ist so viel Schönes und Gutes zu sehen. So viel Gnade, Tugend, Edelmut, Reinheit, Vorbild über Vorbild für uns. Und deswegen wollen wir in dieser Sühnenacht wie immer zu Jesus Christus, unserem Herrn, beten, wenn er im allerheiligsten Sakrament ausgesetzt ist. Zu Jesus, für den Maria und Josef zusammengeführt wurden. Von dem aber die beiden auch, obwohl sie dem irdischen Alter nach mehr Jahre als er hatten, doch alle Gnade und allen Segen empfingen. Wir wollen in diesem Abend auch beten zur Gottesmutter, voller kindlicher Liebe und Verehrung und zum heiligen Josef. Ja, zu Maria und Josef zusammen, zu diesem vorbildlichsten Ehepaar und zu Maria und Josef mit Jesus Christus, also zur heiligen Familie. Das haben wir in unseren Tagen, wo so viele Kräfte daran arbeiten, die Familie zu zersetzen, die Keimzelle der Gesellschaft und auch der Kirche hier auf Erden zu zerstören, wo Herodes unter immer neuen Gestalten dem Herrn in seinem Erben nachstellt, das haben wir so sehr nötig. Jesus, Maria und Josef, schützet uns. Jesus, Maria und Josef, bleibet bei uns. Jesus, Maria und Josef, führet uns hinauf, bis wir einmal in der ewigen Freude mit euch das ewige Loblied singen werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.